Hallo und herzlich willkommen zu einem echt wichtigen Thema. Wir werden nämlich heute unfassbar reich. Oder halt auch nicht, weil es geht eigentlich um ganz was anderes. Wenn wir nämlich sagen, so geht selbstbestimmt, und das ist ein wichtiger Punkt, investieren, dann geht es vor allen Dingen darum, wie kann man sich unabhängig machen, wie kann man selbst entscheiden, wie kann man Wissen ansammeln in diesem wichtigen Bereich. Und deswegen ist heute ein Mann bei mir, der über 30 Jahre bei, man kann wahrscheinlich sagen, einer der größten Investmenthäuser teilweise leitende Funktion hatte und sich dann überlegt hat, nee, ich mache was anderes. Und auch darüber werden wir heute sprechen. Heute bei mir, Baba Kiani. Wenn du da was wissen möchtest, was da jetzt passieren wird, dann bleib doch einfach dran. In etwa 10 Sekunden werden wir den Baba kennenlernen. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dran geblieben bist. Du siehst ihn bereits im Bild. Babak, herzlichen Dank, dass du da bist. Lass uns reinstarten mit einer Frage. Und zwar ist folgendes. Wie werde ich denn jetzt hier schnell reich? Erzähl doch mal kurz, bitte.
Gut, also erst einmal hallo an alle. Vielen Dank, Markus. Freut mich, heute hier ein bisschen mit dir schwatzen zu können über dieses durchaus wichtige Thema. Wie werde ich schnell reich? Ich hätte die Frage gerne anders von dir gehört. Wie kann ich reich werden? Und nicht schnell. Das Problem mit schnell ist ein ganz großes Problem und in die Falle tappen natürlich auch sehr viele Menschen und führen sich selber damit auf einen, wie ich finde, aus mehr als 30 Jahren Börsenerfahrung im Großkundengeschäft auf einen Irrweg. Und der meist natürlich im Desaster, vielleicht nicht unbedingt, aber im Misserfolg endet. Also darüber müssen wir sprechen. Ist schnell der Weg oder ist strukturiert und vernünftig und systematisch der Weg? Das ist die Frage.
Ah, okay. Lass uns vorher, weil ich da ein bisschen schwimme, gerne noch 2, 3 Begriffe klären. Das erste, institutioneller Anleger. Was bedeutet eigentlich das genau?
Ja, das nutzen wir natürlich, das ist natürlich wieder so ein Fachjargon, das nutzen wir, um zu unterscheiden zwischen dem Privatinvestor, dem Privatanleger, auf der einen Seite du und ich und auf der anderen Seite Institutionen, Firmen, Kirchen, Banken, Industrieunternehmen, Pensionskassen, Versorgungswerke, also in großer Definition alle die Organisationen, bei denen sich Geld sammelt, die was angelegt werden muss, die aber nicht als Privatperson agieren. Also Körperschaften, Unternehmen, also juristische Personen etc. im Vergleich zum Privatperson.
Jetzt ist es vielleicht richtig, vielleicht falsch. In meinem Kopf ist, bei einem institutionellen, der hat ja kein Risiko, da ist die Kohle halt weg. Aber so ganz richtig ist das auch nicht, oder?
Das ist überhaupt nicht richtig. Aber okay, ich sage jetzt mal, das ist überhaupt nicht richtig. Ja. Ist ja gut, wenn wir ein bisschen diskutieren können. Denn egal, wer es ist, ob es die Kirche ist, die Geld anlegt, ob es ein Versorgungswerk ist, das Geld anlegt, oder ein Industrieunternehmen, was Geld anlegt, die brauchen das Geld natürlich. Die Kirche braucht es, um die Kirchen irgendwie instand zu halten und die ganzen anderen Aufgaben zu erledigen. Das beste Beispiel ist möglicherweise eine Pensionskasse. Eine Pensionskasse, die Geld anlegt, legt ja das Geld anderer Leute an. So wie ich als Fondsmanager das Geld anderer Leute angelegt habe. Wir sind dann beide quasi Treuhänder fremden Vermögens. So, und die Pensionskasse muss aus den Erträgen dieses Kapitals natürlich Pensionen auszahlen. Also ist es nicht ganz so, dass man sagt, naja, wenn es weg ist, dann ist es halt weg. Macht nichts, kommt ja Neues nach. So einfach ist es nicht. Und diese Anleger sind noch viel, viel stringenter, viel, viel empfindlicher bei dem Thema Verlust, weil sie meistens eine klare Aufgabe dahinter stehen haben, was muss das Geld für mich leisten?
Du hast recht, das verstehe ich. Und dennoch, lass uns kurz an der Stelle bleiben. Aber es gibt ja keinen persönlichen Nachteil. Wenn du da halt Scheiße baust, dann bist du halt raus und das Geld ist trotzdem weg. Was ich damit sagen möchte, ich habe jetzt das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt zwischen, wenn ich jetzt investiere. Und das ist übrigens auch eine genaue Frage, ab wann bin ich denn Investor? Ist das eine Geldfrage? Ist das eine Zeitfrage? Ist das eine was auch immer Frage? Lass uns damit starten. Ab wann bin ich Investor? Und dann komme ich nochmal zurück zu dem Thema Risiko oder persönliche Haftung und sowas.
Gut, also das Wort Investor ist jetzt sicherlich, jeder hat eine relativ vage Vorstellung davon.
Ja.
Und was das jetzt konkret bedeuten soll, ist mit Sicherheit auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Schon manchmal ein bisschen semantisch schon ungefähr. Die wesentliche Frage für mich ist, also ich unterscheide das wie folgt. Ein Investor, das ist meine Definition, ein Investor hat eine langfristige Perspektive mit dem, wo er rein investiert. Punkt eins, das ist eine Frage der Fristigkeit. Im Vergleich zum, ist jetzt mal extrem, ein Daytrader. Ein Daytrader ist ganz bestimmt kein Investor. Deshalb heißt er auch nicht Day-Investor, sondern Daytrader. Also, eine Langfristigkeit muss da schon involviert sein. Das ist das eine. Ich komme noch mit einem weiteren Punkt und sage, ein Investor sollte eigentlich auch A, den Willen und B, auch die Fähigkeit haben, die Geschicke dessen, wo er rein investiert, auch aktiv zu beeinflussen. So, also, wenn ich das so mache, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus und kümmere mich darum, dass es in Ordnung ist und ich modernisiere es, ich saniere es, ich sorge dafür, dass es intakt ist immer, vermiete es, habe also in eine Immobilie investiert und von den Erträgen lebe ich oder wie auch immer. Das ist ein Investor, würde ich jetzt mal sagen. Einer, der auf der anderen Seite sagt, ich kaufe mir jetzt einfach mal eine Daimler-Aktie. Da fängt schon die Diskussion an. Der eine sagt, das ist ein Privatinvestor in Daimler. Ich würde sagen, Langfristigkeit vielleicht. Hast du Einfluss? Kannst du die Geschicke dieses Unternehmens beeinflussen? Wohl eher nicht, mit deinen 100 Aktien oder wie viel auch immer. Insoweit ist das aus meiner Sicht schon mal kein Investor. Aber ich glaube, das ist auch einfach wirklich eine semantische Frage, spielt gar keine so große Rolle.
Okay. Also wir kommen ja sicherlich gleich nochmal dazu. Die Frage möchte ich kurz, wie hilfst du mir, wie hilfst du Privatinvestoren? Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir 100 Daimler, 100 Apple, 100 Nvidia und 100 Kiosk um die Kurve hier Aktien, würdest du dennoch sagen, das ist im Grunde deswegen für dich kein Investor und schon gar kein selbstbestimmter Investor, wenn man das so verbinden kann, weil ich bei allen vier Unternehmen, in denen ich mich jetzt beteilige, ja im Grunde aber nichts machen kann. Also mit meinen 30, 50, 100 Stimmen werde ich da nichts reißen können. Das heißt, ich kann die Geschicke nicht beeinflussen. Ich kann einfach nur schlau oder nicht schlau kaufen und verkaufen.
Ja, das ist ja gerade wieder dieser Punkt. Einer sieht es so, der andere sieht es anders. Und deshalb finde ich es auch wichtig, eigentlich sich nicht an diesen Wörtern festzuhalten. Ja, Investor, Trader und so weiter. Man muss sich nur klar machen, dass es unterschiedliche Profile geben von dessen, was ich eigentlich erreichen will und wie ich es erreichen kann. Ich möchte, wenn du jetzt diese vier Namen aufgerufen hast, dann hast du eine Vorstellung von diesem Unternehmen und hoffst natürlich, denkst, dass sie erfolgreich sein werden, dass sie wachsen werden und du dadurch natürlich einen Vermögenszuwachs erreichen wirst. Fein. Ja. Ob du das jetzt als Investment betrachtest, dich als Investor oder einfach als Marktteilnehmer. Für mich ist ein Marktteilnehmer einfach ein sehr viel neutralerer Begriff. Da fallen nämlich alle rein. Egal, wie wir sie definieren. Ob es der kurzfristige, ich sage es immer mit Absicht, Zocker ist, ob es ein Investor ist, welcher Definition auch immer, ob es ein kurzfristiger Trader ist, ob es ein reiner Spekulant ist, auch all diese Worte, jeder hat eine Vorstellung davon, aber keiner kann es final definieren, was es wirklich ist. Deshalb sage ich, besser gar nicht über diese Begriffe definieren, ganz allgemein über den Weg, wie du und ich als Privatperson, das ist ja nun klar, was eine Privatperson ist, mit unserem Vermögen erfolgreich an der Börse agieren können. Das ist der entscheidende Punkt. Ob wir uns nun als Trader oder sonst irgendwas bezeichnen, spielt eigentlich gar keine große Rolle.
Verstehe. Das ist eine schöne Möglichkeit für mich, den letzten Punkt von eben noch zuzumachen. Nämlich, wir waren beim Institutionellen und meiner Idee von, naja, dann ist die Kohle halt weg. So, du warst über 30 Jahre bei so einem institutionellen Anleger und du bist jetzt nicht deswegen nicht mehr da, weil du da irgendwie Kacke gebaut hast, sondern da werden wir gleich drüber sprechen, warum du gesagt hast, nee, ich möchte da gerne raus, was ja auch ein sehr unüblicher Schritt ist, gerade für einen sicherheitsliebenden Menschen. Aber nochmal ganz kurz zurück, das bedeutet, was meine Idee war, ist, okay, da sitzen Fondsmanager, die mit dem Geld anderer irgendetwas tun und in der persönlichen Haftung ja anders unterwegs sind, wie wenn ich jetzt investiere, alles weg und ich dann tatsächlich vielleicht ein Problem habe, morgen mir was zu essen zu kaufen, um es mal ganz, ganz drastisch zu machen. Weil wenn jetzt dieser Fondsmanager Mist baut, dann wird der morgen trotzdem noch was zu essen haben, vielleicht einen Job weniger.
Da sprichst du, also mit dem Punkt sprichst du natürlich einen ganz zentralen Punkt an, bei dem ich auch immer versuche oder den ich auch immer versuche, Klienten wirklich mal klar zu machen. Das habe ich auch mal irgendwann im Blogartikel auf meine Webseite gepackt. Wie arbeitet ein Fondsmanager? Der offizielle Titel ist, wie arbeitet ein aktiver Fondsmanager? So, das muss man einfach mal wissen. Die meisten Kapitalanlagegesellschaften, die meisten Asset Manager, Fondsgesellschaften, die erzählen uns natürlich sehr viel von aktivem Management und super Informationen und dicht an Unternehmen dran und was auch immer. Das ist ja auch wahr. Ich sage nicht, das ist nicht wahr. Da wird sehr viel Analyse gemacht und mit sehr vielen Leuten gesprochen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, und da komme ich auf deinen Punkt jetzt, die Erfolgsmessung erfolgt eben anders als du und ich. In allermeisten Fällen sind das sogenannte relativ gemanagte Mandate, also Benchmark-Mandate. Man misst meinen Erfolg als Portfolio-Manager an irgendeinem Index oder einer Kombination von irgendwelchen Indizes. Und da geht es nur darum, in Anführungsstrichen nur darum, am Ende des Tages besser zu sein als der Index. In Partyzeiten, wenn die Börse also läuft, fein, kann man sagen, dann versuche ich eben noch mehr zu machen. Okay. In schlechten Zeiten kommt das Problem für den Privaten, der in einen Fonds rein investiert hat, in irgendeinen deutsche Aktien oder MSCI Welt oder was weiß ich, was ist ja egal. Bei dieser Relativ-Management-Philosophie würde ich als Portfolio-Manager sagen, na, hör mal, Markus, danke für deine 500.000 Euro. Der Markt hat 250.000 Euro davon verloren. Ich habe nur 200.000 Euro verloren. Also, Markus, ich habe für dich 50.000 Euro verdient. Lobe mich. Du sagst, nee, du hast 200.000 Euro verbraten. Und das ist der entscheidende Punkt. Relativ ist eines, denn ich behaupte, die meisten Privatinvestoren, egal ob nun superreich oder du und ich, die haben nach oben hin vielleicht diese Relativdenke, sie wollen noch besser sein als der Markt, was auch immer der Markt ist, nach unten hin aber nicht. Da haben sie eine ganz andere Denke. Da haben sie eine begrenzte Schmerztoleranz. Und das führt dazu, dass solche Marktteilnehmer, um den Begriff von eben mal aufzunehmen nochmal, ein asymmetrisches Profil haben, was die Messung des Erfolges angeht. Und gerade da ist es dann besonders wichtig, sich über einige so Grunddinge mal klar zu werden, wenn man anfängt, an dem Markt zu agieren, über die wir gleich nochmal sicherlich reden können, und nicht diese immer wiederholte Geschichte der Finanzindustrie glaubt, es ist alles super kompliziert und dafür brauchst du super Fachleute, du alleine kannst es sowieso nicht, hast nicht den Zugang zum Unternehmen und so weiter und so fort. Und deshalb musst du uns das Geld geben, in die Fonds zu packen, weil wir das können. Wir können was, heißt es da? Sie können relativ gut managen, nehmen wir es einfach mal an, aber bei dieser linken Teil der Ertragskurve, bei den Verlust, bei den Problemfällen, geht das auseinander. Da ist gewissermaßen ein Disconnect, wie man so sagt. Da passen einfach die Zielsetzungen nicht. Und das ist sehr entscheidend. Insofern hast du vollkommen recht. Diese institutionellen Investoren sind da in einer etwas anderen Situation, die ganz großen jedenfalls, weil die tatsächlich relativ messen wollen, sich selber relativ messen wollen. Die haben genug Kapital und Substanz. Aber je kleiner sie werden, ein kleines Versorgungswerk als Beispiel, hat einfach nicht so viel Substanz, um große Verluste zu ertragen. Deshalb sind die dann sehr viel häufiger so ähnlich wie ein normaler Privater. Eine Seite so viel wie möglich, nach unten aber nur überschaubar, sehr überschaubar meistens auch noch. Und das macht die Aufgabe des Portfolio-Managers, der ich war, entsprechend schwierig, aber auch interessant.
Sehr gut. Dann haben wir das, und das habe ich, das ist klar, 50.000 gewonnen für Sie, Herr Köhn. Nee, du hast 200 verloren. Ganz, ganz spannender Punkt für mich. Sehr erhellend. Okay, cool. Damit habe ich das verstanden. Lass uns da kurz von weggehen und dann sind wir ja schon ein Stück weit beim Selbstbestimmten und darum geht es ja, investieren. Bevor wir jetzt genau da und ich dich um ein paar Tricks um eine Strategie, ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, Frage. Nochmal ganz kurz. Warum geht man nach, was hast du gesagt, 34 Jahren relativ guter Sicherheit und vermutlich hat man auch den einen oder anderen Euro verdient von dem großen Unternehmen weg und sagt, nee, ich mache das jetzt anders?
Ja, das ist eine berechtigte Frage natürlich. Ich hätte jetzt noch ein paar Jahre weitermachen können, dann wäre ich offiziell irgendwie in Rente gegangen, wie das so schön heißt, wäre pensioniert worden und dann hätte ich sonst irgendwas machen können, wie auch immer. Ich habe natürlich eine relativ lange Reise gewissermaßen mit diesen Jahren durch diese Asset Management Industrie gemacht. Ich wollte nach meinem BWL-Studium, und das kann man mir jetzt glauben oder nicht, in der Tat in dieses Geschäft hinein, habe ein Trainee-Programm angefangen bei der damaligen Dresdner Bank. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, mit dem grünen Band der Sympathie. Der Werbespruch
ja, damals. Halt, ne? Das war der Drei-Wettertaft in der Zeit. Ne?
Genau. Ja. So, also ich habe dieses Trainee-Programm gemacht und ein Teil meines Trainee-Programms war dann natürlich auch Wertpapiergeschäft und so weiter und so fort. Und wie der Teufel es so will oder die Engel, je nachdem, war ich genau in diesem Teil meines Trainee-Programms im Oktober 1987. Und auch da wird der ein oder andere sich erinnern, dass das ein besonderer Monat war. Gab es ordentlich mal eine auf die Mütze. Und das hat meinen, im Grunde diesen Wunsch, in diesem Geschäft zu sein, nochmal bestärkt. Weil es einfach super spannend, super interessant ist und eigentlich auch niemals wirklich langweilig. Natürlich setzt irgendwann eine gewisse Routine ein. Das ist aber in der Schiene oder auf der Schiene, auf der ich war, Sprichwort, also sprich institutionelles Geschäft, wo ein Kunde einen Fonds hat und wenn der von mir aus auch 10-stellig, 11-stellig, 12-stellig ist von der Summe her, ist immer nur ein Kunde. Das ist was völlig anderes, als wenn ich jetzt ein Fondsmanager, der ist 5 Milliarden groß und ist ein Publikumsfonds, den kann du und ich können den kaufen. Da interessiert, kann mich der einzelne Kunde, einzelne Anteilinhaber gar nicht interessieren. Den kenne ich nicht und wenn ich, selbst wenn ich manche von denen kennen würde, ich kann niemals alle kennen. In unserem Geschäft institutionell kenne ich den Kunden. Ich schaue den in die Augen. Er erzählt mir sein Problem mit seinen Gremien und. Nur mal am Rande, der Kunde, den ich am längsten am Stück betreut habe, den habe ich 28 Jahre lang betreut. Habe ich drei verschiedene Geschäftsführergenerationen bei denen kennengelernt. Und das soll einfach mal klar machen, da entsteht eine persönliche Bindung. Eine persönliche Bindung, man versteht sich, man weiß genau, was sind die Probleme dieser Menschen. Und deshalb ist auch niemals wirklich langweilig. Da ändern sich die Dinge, da muss man wieder neue Dinge machen und so weiter und so fort. Wenn man, so wie ich, das Glück hatte, sowohl die Marktseite machen zu können, auch in verantwortlicher Position, also Anlagestrategie, Anlageentscheidung und so weiter und so fort, aber auch das 1:1 mit dem Kunden, dann steht man auf zwei Beinen gewissermaßen und auf zwei Beinen steht sich halt immer besser als auf einem. Das ist auch ein Teil der Überlegung. Dann wird man wahrscheinlich nicht umhinkommen, während einer solchen Reise von 30 Jahren festzustellen, dass die gesamte Industrie sich verändert. Damals, als ich anfing, waren sehr viele, ich sage jetzt einfach mal, Haudegen unterwegs, die Dinge mit Kunden direkt besprachen, dann wurde es umgesetzt und da war es auch vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man 3% schlechter als Index war oder sonst irgendwas. Diese Dinge haben sich sehr viel mehr geändert, die Organisationen sind sehr viel größer geworden, damit kommt natürlich automatisch eine gewisse Bürokratie rein und je mehr von dieser Bürokratie reinkommt, je mehr Größe reinkommt, desto eher muss man sich die Frage stellen, was sticht was? Firmeninteresse, nämlich Effizienz, mehr oder weniger Gleichschaltung ähnlicher Produkte, weniger Rücksichtnahme auf Sonderwünsche einzelner Kunden, das ist die eine Seite, oder Rücksichtnahme auf die Sonderwünsche der einzelnen Kunden und so weiter. Was viele auch nicht wissen, ist, dass solche großen Fondsgesellschaften natürlich, und das wissen natürlich alle, die stehen in Konkurrenz zu anderen großen Fondsgesellschaften. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Wenn ich in Konkurrenz zu anderen bin, was mache ich, um dauerhaft relativ erfolgreich zu sein, in dem Markt also zu überleben? Schieße ich auf die Supertrophäen permanent mit dem Risiko, dass ich der Einzige bin, der das getan hat, und Unrecht hat, also negativ auffällt, oder schwimme ich eher mal so im Strom mit? Das greift natürlich umso mehr um sich, je mehr quasi Makler dazwischen sind, also die Consultants, die großen Institutionen beraten, geh zu der Markus AG, die sind super, die haben einen tollen Prozess und so weiter und so fort. Weil auch diese ähnlich arbeiten. Ne? Und das führt am Ende dazu, lange Rede, kurzer Sinn, das führt am Ende dazu, dass über diese 30 Jahre das Betreuungsprofil sich aus meiner Sicht sehr zum Nachteil verändert hat, sofern es zumindest um die Frage geht, ich sage nicht die Qualität oder sonst, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, ist es aus meiner Sicht die richtige Welt, wo ich sage, ich bin ein Kundenmann, und ein Marktmann, ich möchte für den einzelnen Kunden das Richtige tun. Und wenn ich einen Kunden 28 Jahre betreue, dann darfst du davon ausgehen, dass er eben nicht unzufrieden war mit dem, was ich tat. den findet man auch bei mir auf der Website. Das ist das entsprechende, seinen entsprechenden Kommentar dazu. Über all dies, also einer von denen zu diesen Jahren. Also man kann davon ausgehen, wenn man so lange mit einem Kunden zu tun hat, dann hat man es einigermaßen, und trotzdem ein Geschäft überlebt hat, dann hat man es einigermaßen vernünftig geschafft, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Organisationsinteresse, Kundeninteresse. Das hat sich über diese Jahre immer mehr verändert und das hat mich am Ende dazu geführt, zu sagen, komm, ich habe jetzt einfach letztlich auch keine Lust mehr, gegen diese großen Tretmühlen anzutreten, diese Bürokratie und so weiter und so fort. Ich trage lieber dazu bei, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, und damit höre ich es gleich auch mal auf, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, das Wissen, was ich aufgebaut habe, eben auch beim Privatkunden landet, der, kommen wir gleich bestimmt noch dazu, der sicherlich sehr viel Wissensbedarf hat, der in der Breite ja fehlt in einem großen Markt.
Bedeutet das, wenn ich es richtig zusammenfasse, dass du sagst, okay, auf der einen Seite, ja, ich kann das halt machen, aber es ist ein Stück weit langweilig und ich kann nicht wirklich irgendwas bewegen, weil im Großen und Ganzen die Bahnen und die Leitplanken so eng vorgegeben sind, dass im Grunde klar ist, was zu tun ist. Das ist langweilig, das ist nicht aufregend und es ist auch nicht kundenorientiert, weil es halt aufgrund der Gleichschaltung halt mehr oder weniger vorgegeben ist, was passieren wird. Ist das der Punkt auf der einen Seite?
Ja, das ist aber so. Das ist, ja, Entschuldigung.
Ja. Und auf der anderen Seite, dass du sagst, okay, ich möchte aber auch mit Menschen was bewegen, ich möchte Kunden beraten, ich möchte gerne, dass da was Individuelles, was Interessantes, was nicht Vorgegebenes entsteht.
Also ich fange mit dem letzten Punkt an, weil der ist am kürzesten zu beantworten. Ja, genau. Es geht darum, so verstehe ich mich als Portfolio Manager, es geht nicht darum, irgendeinen riesen Topf eines anonymen Geldhaufens mit Erfolg zu managen. Ich möchte auch den direkten Kontakt auf der anderen Seite haben. Deshalb war ich von Anfang auch auf dieser Seite des Geschäfts und nicht als Publikumsfondsmanager mit den anonymen Kunden. Okay. Das ist der eine Punkt. Und anderer Punkt ist, zu deiner ersten Frage. Irgendwann kommt man natürlich zu dem Punkt, wo man sagt, ja, ich habe super Verhältnis, super Beziehung zu meinen Kunden, die sind zufrieden, die kann ich auch weiterhin zufriedenstellen, weil das ja eine Frage deiner Position, deiner Stellung im Unternehmen ist. Ich sage jetzt einfach mal, weil ich auch so permanent solche Dinge gemacht habe, ohne dass man mich rausgeschmissen hat, ich konnte weitestgehend tun und lassen, was ich will. Was für mich, aus meiner Sicht, für diese Kunden richtig war. Natürlich gab es auch da Grenzen, ist klar, aber ich hatte eine sehr große Flexibilität, konnte mich in sehr, sehr vielen Dingen aus diesem ganzen organisatorisch vorgegebenen Ding raushalten. Aber über die Jahre wurde der Einfluss immer größer von irgendwelchen Stellen über mir in dieser Riesenorganisation, die natürlich ein ganz anderes Interesse haben. Die haben kein Interesse aus ihrer Sicht berechtigterweise, weil es für sie Karriererisiko bedeutet wiederum. Die haben kein Interesse daran, dass einer wie ich mit seinem Team da irgendwelche Dinge macht, die völlig anders sind als das, was das überall anders in der Gesellschaft gemacht wird. Und das führt mich dazu, irgendwann zu dem Punkt zu sagen, nein, also ich unter den Bedingungen möchte ich das nicht mehr. Und ich habe genug Assets sozusagen gesammelt, wissenserfahrungsmäßig, um das anderweitig positiv sinnvoll weiterzugeben, genau an diese einzelnen Kunden. Ob sie nun institutionelle sind oder private, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. In vielerlei Dingen sind sie sich sehr ähnlich.
Okay, verstehe. Damit haben wir, glaube ich, die Vorbedingungen und die Vorinformationen soweit abgeschlossen. Dann lass uns jetzt reinspringen in das Thema. Investor ist, ich habe verstanden, langfristig orientiert und gestalterisch, dass ich das gestalten kann, mein Investment. Dennoch ist es, und mir ist schon klar, dass du jetzt keine genaue Summe sagen kannst, aber wenn ich jetzt zu dir kommen will, was brauche ich denn schon so als Grundkapital, damit ich wirklich sagen kann, okay, es ergibt überhaupt Sinn, irgendwas zu machen. Und wenn ich unter diesem Kapital bin und es geht mir jetzt gar nicht um den 500er oder 1000er Euro wahrscheinlich, sondern es geht mir einfach darum, darunter ergibt es wahrscheinlich Sinn, wenn ich tatsächlich einfach nur jeden Monat in einen schlauen Investment anlege und dann gucke, dass ich mir ein Grundkapital erarbeite, um dann zu dir zu kommen. Und mit wie viel Geld komme ich denn dann zu dir? Oder also wie viel Geld sollte man denn kommen?
Sagen wir so, das sind jetzt zwei, das geht ja im Grunde jetzt direkt in die Frage, was ich konkret für meine Klienten tue oder was das Angebot konkret für meine Klienten ist.
Ja, hau mal raus.
Und das sind zwei verschiedene Schienen. Auf der einen Seite das, was ich jetzt immer als Wissenstransfer bezeichne, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, und das bin ich jetzt natürlich nicht der Einzige, der so denkt, Thema Finanzbildung ist in Deutschland noch nicht mal in Kinderschuhen. Existiert das so gut wie gar nicht, wenn man sich mal so umguckt. Das gehört eigentlich in die Grundschule schon, wo man Kindern spielerisch, mit Spaß zeigt, wofür Mathematik gut ist und so weiter. Da man das ja schon mal nicht schafft und Mathematik zu den am meisten gehassten Fächern gehört, ist natürlich klar, dass später im Leben natürlich auch sehr viel Wissen dazu fehlt. Und dieses Wissen ist natürlich keine Raketenwissenschaft, sondern es sind mehr oder weniger grundlegende Prinzipien, keine großen theoretischen Modelle, die ich bis zum Ende verstanden haben muss und nachrechnen können muss, sondern es geht mehr um Denkprinzipien. Das moderne Wort dafür ist jetzt ein Mindset oder irgend sowas. Die gilt es erst einmal für viele überhaupt wirklich zu verstehen. Zu verstehen, warum es nicht, ich mache jetzt irgendein Beispiel, warum es nicht ankommt, BMW am Tiefpunkt zu kaufen und am Höchstpunkt zu verkaufen. Das ist.
Stopp. Da gehen wir genau gleich wieder rein. Lass uns ganz kurz, weil ich glaube, das geht sehr viel schneller, die andere Seite abhaken, die wirklich mit Kohle zu dir kommen und sagen, okay, helfen Sie mir. Da bist du dann im aktiven Management mit drin, und ab wann ergibt sowas Sinn?
Okay.
Und
mir geht's okay. Ich bin ein klarer Verfechter davon, der alte Spruch von den Eiern und dem Korb. Nicht alle Eier in einen Korb. Ich habe 30 Jahre lang Multi-Asset-Portfolios gemanagt, also nicht nur irgendwie in Aktien, sondern Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und so weiter. Und das hat mich natürlich geprägt. Insoweit bin ich immer der Verfechter davon, Diversifikation, ja, aber nicht über innerhalb einer Anlageklasse, indem du 20 verschiedene Aktien kaufst, sondern über die Anlageklassen hinweg. Um das zu machen, brauchst du auch nicht mehr in die Einzeltitel zu gehen, dann reicht völlig auf ETF-Ebene zu bleiben, da gibt es ausreichend viele Instrumente, aber um eine vernünftige Diversifikation hinzubekommen, musst du natürlich schon ein gewisses Volumen haben. Natürlich kannst du auch mit 10.000 Euro anfangen, aber ich würde sagen, Minimum 50.000 Euro aufwärts, da macht es Sinn, zum Beispiel die eine Schiene dessen, was ich mache, meine monatliche Publikation, ganz bewusst monatlich und nicht wöchentlich oder sonst was, wo ich vieles darüber schreibe, Wissenstransfer, aber auch konkret zu Märkten. Und da sind dann 15, 20 einzeln konkret genannte Dinge drin, aus Rohstoffen sind, Aktien sind, wie auch immer. Das macht aber nur Sinn eigentlich, wenn man das auch alles so umsetzt. Und wenn es dann atomisiert wird, 20 Positionen a 100 Euro für 2.000 Euro, dann bringt das natürlich wenig. Deshalb, also ein gewisses Volumen muss man haben, aber es müssen keine 6-, 7-, 8-stelligen Volumen sein. Es reicht schon sehr viel weniger. Wichtig ist, man fängt überhaupt erstmal an. Das ist
das Punkt. Das ist sehr gut. Also ich nehme für mich mit, so 50.000 sollte man schon zur Verfügung haben, gerne mehr, um das dann auch wirklich gut finden zu können. Und wenn du dann auf Nacht jetzt in den Shownotes guckst und sagst, okay, Babak hilft mir da, kannst du natürlich den Babak kontaktieren. Das nehmen wir jetzt mal kurz weg und gehen jetzt zurück. Das, was ich sehr spannend finde und was das Thema Wissen und Selbstbestimmung im Investment ja wahrscheinlich auch genau triggert, nämlich waren in der Schule und ich habe dich unterbrochen bei dem Thema, okay, lasst mal die wichtigsten Punkte, du hast von Mindset gesprochen, kapieren. Und genau da habe ich dich unterbrochen. Und hier bitte ich dich jetzt weiterzumachen. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die ich mir im Bereich Investment und vor allen Dingen im selbstbestimmten Investment, was mich so fasziniert, was muss ich wissen? Was muss ich
lernen? Also ich würde, Markus, das allererstes schon mal in totale Opposition gehen, gewissermaßen, zu der weit verbreiteten These, mindsetmäßig verankert inzwischen auch bei den meisten, Risiko ist schlecht. Nein. Mit Verlaub, das ist Bullshit. Risiko kann schlecht sein. Vollkommen richtig. Wenn man in unangemessener Art und Weise damit umgeht, nämlich wenn man 10.000 Euro nur hat und 10.000 Euro auf die Eins setzt. Dann ist es einfach dumm. Das kann klappen.
Mindestens in 49 Fällen. Aber nein, ja, es ist immer dumm, weil der Erwartungswert Mist ist. Ne?
Das kann funktionieren. Da können wir gleich nochmal zukommen zum Thema Börse und Spiel. Ja, das ist, viele hören das ungern. Aber egal, wir bleiben erstmal bei dem Punkt. Also Risiko. Risiko ist gut. Das sollte man sich einfach im Kopf mal festsetzen. Und da muss man darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen ist Risiko gut? Risiko ist dann gut. Nächster Punkt als Beispiel, wenn ich es bewusst eingegangen bin. Um es bewusst einzugehen, muss ich ein gewisses Wissen haben. Dieses Wissen muss ich anwenden. Nächster Punkt, um eine vernünftige Anlagestrategie zu haben. Mein Gefühl sagt mir, dass gerade unter Privaten es relativ verbreitet ist, dass Anlageentscheidungen dann doch mehr oder weniger zufällig zustande kommen. Da haben wir uns zwei dann beim Tennis getroffen, haben noch ein Bierchen anschließend getrunken, hast mir von deiner Nvidia erzählt und gesagt, ah, hört sich toll an, mache ich es auch. Oder irgendein solches Beispiel.
Ja.
Das ist die eine Seite. Zufallsentscheidungen, die haben in einer konsequenten, vernünftigen Anlagestrategie nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Die anderen Dinge, wie zum Beispiel mehr oder weniger Zockerpositionen, die auf kurzfristigen Ertragsgenerierung, manche haben Erfolg damit, aber die allerwenigsten. Die meisten, die hin und her traden, haben keinen Erfolg. Das heißt, die Entscheidung muss systematisch passieren. Unter welchen Bedingungen kaufe ich wann was? Unter welchen Bedingungen kaufe ich wann, verkaufe ich wann was? Und was tue ich, wenn irgendwas schief geht? Also eine klare Entscheidungsbasis, rein wie raus, und eine klare Regelung, wie viel Risiko gehe ich überhaupt ein. Wenn ich das getan habe, dann ist Risiko etwas Gutes. Weil Risiko ist ja nur die eine Seite von einer Münze. Da steht drauf Risiko. Und die meisten drehen die Münze ja niemals um. Und sie sehen, oh, auf der anderen Seite steht Chance. Und dieses Umdrehen, diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die man braucht, die man tun sollte, ist genau dieser Prozess des Umdrehens, dieser Münze. Da sehe ich, ah, Chance. Wenn ich so an das Geschäft rangehe, da können wir noch über einige andere Dinge reden, wie Verlustaversion und Gier. Gier ist was Schlechtes. Die meisten Leute gehen dann in ein 20-fach gehebeltes Produkt rein, weil sie gierig sind, weil sie den Quick Win haben wollen. Die wollen die schnelle Kohle machen. Und erzählen mir natürlich immer natürlich auch nur von ihren Gewinnern. Von den ganzen Dingern, die zum Null ausgebucht werden, kriege ich ja nichts erzählt. Also, Risiko ist gut. Gier ist schlecht. Narrative taugen gar nichts. Prognosen sind allenfalls unzuverlässig, wenn nicht mehr oder weniger für die Füße. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine BMW-Aktie analysiere, mit vielen Bilanzdaten und dies und das, und habe den Vorstand gesprochen und wie auch immer. Und habe ein riesen Excel-Sheet gebaut als Bewertungsmodell, Dividend-Discount-Modell oder Discount-Cashflow und sonst irgendetwas, wie die Dinge alle heißen. Was die meisten Menschen sich nicht klar machen, ist, das ist ein Riesenaggregat, in dem unzählige Zahnräder irgendwie ineinander greifen. Und es ist so gut wie unmöglich zu ahnen, was passiert, wenn da hinten drin, wo ich noch gar nicht sehe, in dem einen Zahnrad sich irgendwas ändert. Welche konkreten Auswirkungen hat das? Um es noch plastischer auszudrücken, diese Art der Entscheidungsfindung führt dazu, dass wir uns für einen einzigen bestimmten Pfad in die Zukunft entscheiden, die wir ja nicht kennen. Ja. Mit vielen Annahmen können wir da tatsächlich landen, wenn es genau so kommt. Aber links davon und rechts davon gibt es Millionen anderer Pfade. Übermorgen geht irgendwo eine Bombe hoch und schon sind wir auf einen anderen Pfad. Für diesen Fall sind die meisten Leute nicht vorbereitet. Sie sind das Risiko also unvorbereitet, unsystematisch, unvernünftig eingegangen. Deshalb meine Prognosen und solche Dinge muss man mit ganz, ganz großer Vorsicht genießen.
Das bedeutet, wenn ich den ganzen Tag mir hier drei Rechner hinstelle mit 24 Monitoren und dann auch noch alle möglichen Zeitungen habe und alles Mögliche lese, das hat mit Investor nichts zu tun, zumindest in der Regel nicht, weil da ein paar ganz viele, oder nicht ein paar, sondern die wichtigsten Dinge davor nicht klar sind. Also bedeutet, den ganzen Tag in die ganzen Finanzticker reinzugucken, um dann da irgendwas draus abzulesen, das hat mit Investieren eher nichts zu tun, sondern dann sind wir auch bei Zocken.
Ich würde schon den einen Satz, den Teilsatz, ob wir bei Zocken sind oder andere Frage, aber den einen Teilsatz würde ich sofort unterschrieben. Das hat mit Investieren nichts zu tun, egal wie wir investieren definieren. Ja. Weil wir wissen ja auch alle, dass man diese, im Englischen nutzt man eben den Begriff Talking Heads. Ich mache den Fernseher an, da wird irgendwas erzählt, ich gucke in mein Handy rein, da steht heute drin, Ölpreis fällt, weil was weiß ich, die Erwartung von Lagerhaltung. Morgen steht drin, Ölpreis steigt, weil irgendeiner im Iran irgendwas gesagt hat oder sonst was. Ich meine, welche Substanz hat das? Null. Das hat gar keine Substanz. Und das hat allerdings etwas damit zu tun, das ist jetzt kein Vorwurf an diejenigen, die das so berichten. Das ist deren Job. Die sind im Fernsehen, im Radio, die sind Journalist, die müssen irgendwas schreiben, die müssen was erzählen. So, und die meisten Leute gucken da nur ganz kurz. Die wollen Monokausalitäten präsentiert bekommen. Ölpreis ist gestiegen, weil... Ein Fakt. Punkt. Aha, das macht irgendwie Sinn. Ja, dann wird es wohl so sein. Das, in Wahrheit war es einfach nur Zufall. In Wahrheit war einfach die Nachfrage drängender als das Angebot. Irgend sowas. So. Also, das Problem ist, dass diese Dinge eigentlich so flüchtig sind und so monokausal sind, dass sie die komplexe Welt der Börse und der Weltkonjunktur und so weiter natürlich niemals abgreifen können. Es bringt also gar nichts, sich damit großartig zu beschäftigen. Man kann es einfach zur Kenntnis nehmen. Okay, kann man machen. Aber viel wichtiger ist, weil du sagst, Zeitung. Es ist doch viel im Zweifel viel wichtiger, sich Gedanken über die großen Strukturen zu machen, über die großen Strömungen. Ob das die BIP-Zahl im nächsten Quartal in Deutschland 0,1 mehr oder weniger ist als erwartet. Wen interessiert das? Das hat eigentlich überhaupt keine qualitative Aussagekraft. Mhm. Ich vergleiche das immer wieder, auch beim Thema, warum soll ich nicht nur in Aktien investieren, aber das kann man hierauf genauso beziehen. Ich vergleiche das immer wieder, mache immer folgenden Fall. Du und ich, wir gehen hier durch den Wald spazieren und bleiben einfach mal stehen. So, und da gucken wir uns mal um. Wie viele Bäume sehen wir? 50, 100, 200, mehr nicht. Das Risiko, dass es Monokultur ist, also alle gleich gesund oder gleich krank sind, ist auch verdammt hoch. Es ist aber anders, wenn du und ich über den Wald fliegen. Dann sehen wir, oh, da hinten ist es saftig grün, da haben wir die Chance, Würmchen zu kriegen. Und hier ist es alles braun, das lassen wir lieber sein, da brauchen wir gar nicht zu landen. So ist es auch mit der Inflationsaufnahme. Ich muss mich auf die großen Trends erstmal konzentrieren, um eine Richtung, ein Gefühl für die Richtung zu bekommen. Um die Risiken auch einschätzen zu können. Darum geht es.
Das bedeutet, der Ausweg ist nicht noch mehr Zeitungen zum Thema Aktienmarkt zu lesen, sondern sich Wissen anzueignen über Anlageklassen, über das Thema Diversifikation, über das Thema Risikostreuung?
So sage ich das, ja. Weil es erst einmal beim langfristigen Erfolg der Geldanlage, egal wer das jetzt gerade macht und welchen Namen wir dafür benutzen, da geht es eben nicht darum, die letzte Einzelzahl aus der Bilanz eines Unternehmens zu kennen. Da geht es darum, die großen Zyklen, die nun mal unstreitig da sind, die Aktienmärkte haben andere Zyklen als die Zinsmärkte. Die Zinsmärkte haben andere Zyklen als die Rohstoffmärkte. Innerhalb der Rohstoffe gibt es ein unglaublich großes Diversifikationspotenzial, weil Aluminium nun mal mit Weizen nur herzlich wenig zu tun hat, außer dass sie beide in Dollar notiert werden. Okay, das war das Einzige. Mhm. Und so weiter und so fort. Währung, genau das Gleiche. Es bringt viel mehr, sich mit diesen großen Zyklen zu beschäftigen und daraufhin dann die Vermögensverteilung gelegentlich hin und her zu schieben, anstatt jeden Tag 3 Stunden lang Zeitungen zu lesen, Analysen zu lesen, in irgendwelchen Foren rumzusurfen und so weiter und so fort und jede kleine Meldung bim, bim, bim auf dem Handy das zu lesen, das bringt relativ wenig. Wenn ich den großen Trend richtig habe, dann werde ich auf Dauer erfolgreich sein, wenn ich mein Risiko im Griff habe. Darum geht's.
Hier ist übrigens, Leute, jetzt für mich auch der noch nähere Connect zum Thema selbstbestimmt. Das bedeutet, ich investiere nicht aufgrund dessen, dass ich jetzt gerade irgendeine Push-Notifikation auf dem Handy von wem auch immer bekommen habe, der mir gesagt hat, jetzt Schweinebäuche. Ich bin halt leider bei Eddie Murphy aus dem 19. Land, ich muss immer Schweinebäuche sagen. Wie hieß der? Glücksritter. Der Film, wenn ihr den gucken wollt.
Ja, den kenne ich. Kenne ich
natürlich. Der ist geil. Sehr geiler Film. Aber gut, also das bedeutet, was ich damit sagen wollte, selbstbestimmt investieren bedeutet, ich investiere nicht aufgrund irgendeines kurzfristigen Pings, sondern ich investiere aufgrund einer Basisüberlegung, aufgrund einer Basisstrategie und habe dann für jede Anlageklasse eine Wenn-Dann-Idee. Wenn das passiert, dann mache ich Folgendes.
Ich würde sagen, selbstbestimmt investieren bedeutet auf jeden Fall schon mal, dass ich zumindest eine solide Wissensgrundlage habe. Es ist die Frage, Wissen über was? Und da sage ich, Wissen über die Marktzusammenhänge und nicht Marktdetails. Erst einmal muss ich die großen Zusammenhänge kennen. Wenn ich die großen kenne, dann kann ich mir auch die kleinen vernünftig erklären. Aber wenn ich nur mich auf die Kleinen konzentriere, werde ich die Großen niemals verstehen. Also erstmal die großen Zusammenhänge zu erklären, solide Wissens zu erkennen, solide Wissensbasis zu haben. Auf deren Basis ich dann von mir auch jede Push-Notifikation auf dem Handy beurteilen kann, einigermaßen, okay, die spielt eine Rolle oder ist wieder irgend so ein Neues im Markt, einfach nur Rauschen, weil jemand meint, irgendwas schreiben zu müssen. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann dadurch werde ich selbstbestimmt, weil ich dann unabhängiger werde. Das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr auf andere höre, mit niemandem rede, aber ich werde unabhängiger in der Schlussfolgerung über dessen, was sie mir gerade erzählen. Da kann ich das viel besser einschätzen. Okay, da ist eine Substanz drin oder ist, das könnte tatsächlich so sein oder es ist wieder irgend so ein Sales-Pitch, Marketing-Argument oder wie auch immer. Darum geht es. Selbstbestimmtheit hat am Ende in allererster Linie was mit eigenem Wissen zu tun. Nur dann bin ich in der Lage, auch unabhängig zu entscheiden.
Verstehe. Das heißt, wir sind dann auf dem Flug über den Wald und nicht mehr mitten im Wald, wo man vor lauter Bäume halt genau diesen Wald nicht mehr sieht, beziehungsweise Monokultur. Das verstehe ich. Okay. Jetzt haben wir natürlich keine Zeit, um alle Anlageklassen zu besprechen, aber damit da draußen die Leute doch mal so eine kleine Idee, also ich kenne natürlich Aktien, was heißt natürlich, ich kenne Aktien, ich kenne Rohstoffe, wobei ich gar nicht weiß, ob Gold und Schweinebäuche da das Gleiche sind. Dann gibt es sicherlich das Thema, was mich interessiert ist, sind Indexfonds auch Aktien? Also, dass die aus Aktien bestehen, ist mir schon klar im Regelfall, aber darauf will ich hinaus, dann haben wir sicherlich noch das Thema Immobilien und Co. Was sind denn so für die Noobs wie mich da draußen in der Welt, dass die dann jetzt nach diesem Podcast, nach diesem Video rausgehen und sagen, okay, ich informiere mich mal über das Thema Anlageklassen. Und die machen das jetzt gerade nicht bei dir, was ich allen empfehle auf dem Blog, sondern mal so zum Gucken. Wo muss ich mich umgucken? Was ist eine gute Idee?
Also, du hast den wesentlichen Dinge genannt. Also erstmal vorneweg, mit Immobilien, da halte ich mich raus. Ich habe selber eine Immobilie, ja, okay, aber das ist eine völlig andere Sache. Ich bin kein Immobilieninvestor und ich habe keine fachspezifische Kompetenz bei dem Thema. Also da gibt es sicherlich bessere Ansprechpartner als mich, und zwar sehr viele. Die anderen Dinge, ich komme von der liquiden Seite, also leicht handelbar, immer handelbaren Instrumente. Immobilien sind natürlich nicht unbedingt liquide. So, also wir reden von Aktien, wir reden von Anleihen, also Zinsprodukte, wir reden von Währungen und wir reden von Rohstoffen. So, die sind für uns alle als Privatmenschen in Deutschland zumindest leicht zugänglich und handelbar. Ob sie jetzt in Form einer Einzelaktie handelbar sind, weil wir eben Daimler kaufen wollen, oder in Form eines Fonds, in Form eines aktiven Fonds oder eines ETFs, ein DAX-ETF oder wie auch immer, spielt keine Rolle für mich. Erst einmal geht es darum, das ist das Thema Aktien. Das hat das Chance- und Risikoprofil von Aktien. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Anleihen, das Gleiche gilt auch für Währungen, das Gleiche gilt auch für Rohstoffe. Bei den Währungen ist das Problem, es gibt keinen reinen Währungsfonds. Die meisten Menschen, die werden sich dann in Währungen, wenn überhaupt, unbewusst engagieren, weil sie als Beispiel MSCI Welt gekauft haben, mit 70% US-Dollar drin, also US-Aktien.
Moment, hilf mir kurz, ich möchte das verstehen. Das heißt, ich habe verstanden, nimm mich mit. Wir haben Aktien, egal jetzt auf Einzelaktie oder Fonds. Wir haben das Thema Rohstoffe, egal ob Schweinebauch oder Gold. Und natürlich kann man da drin noch eine ganze Menge, und wir haben Anleihen und wir haben das Thema
Währung.
Und das ist für mich, also ich weiß natürlich, dass es Währung gibt, das bedeutet aber, das ist das sehr amateurhaft ausgedrückt, aber es könnte durchaus Sinn machen, dass ich mir Yen kaufe. Also das ist kein Vorschlag, sondern es könnte Sinn ergeben, aus was für einem Grund auch immer, dass ich mir tatsächlich einzelne Währungen halte.
Ganz genau. Und dabei musst du allerdings, jede Börsentransaktion ist der Tausch von einer Sache in eine andere Sache. Wenn du eine Aktien kaufst, tauschst du Bargeld in Aktien. So. Bei den Währungen ist es natürlich so, dann, wenn du jetzt Yen kaufst, dann verkaufst du als Euro, jemand, der sein Geld in Euro hat, verkaufst du natürlich dein Euro und kriegst dagegen Yen. Das ist jetzt ein etwas spezifischeres Geschäft, weil es in aller Regel keinen Sinn macht, tatsächlich auf deinem Bankkonto Euro loszuwerden und Yen da einst buchen zu lassen. Das macht keinen Sinn. Das ist schon eher dann sinnvoll, über bestimmte andere Instrumente zu gehen, das ist hier nicht zu weit aufzubohren, diese Diskussion hier. Aber es gibt natürlich alle möglichen gehebelten Instrumente, ob es Optionsscheine sind, Mini-Futures sind, wie auch immer. Darüber kann man das abbilden. überhaupt kein Thema. Okay. Darüber kann man es arbeiten. Man muss natürlich das Produkt verstehen. Dazu trage ich natürlich auch mit meiner Publikation bei, indem ich ein bisschen was dazu erzähle oder auch in den Gesprächen mit den Klienten, damit sie das erstmal verstehen. Das ist immer wieder mal Wissen. Thema Wissen. Ich muss erstmal wissen, dass ich mich auch in mexikanischen Peso bewegen kann. Habe ich dieses Jahr jetzt schon zweimal mit Erfolg gemacht. Nur als Beispiel. So, wenn man das weiß, dann kann man diese ganze breite Palette Aktien, Zinsprodukte, Währung, Rohstoffe wirklich sinnvoll nutzen, ohne jeden Tag da rumzutraden. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Und ein ganz anderes Risikoprofil zu generieren, als man hat, wenn man einfach nur in Aktien investiert. Das ist klar. Das eigentliche Ziel bei dieser Vorgehensweise, die verschiedenen Dinge da mit einzubauen. Und was für die meisten Menschen aus meiner Sicht auch viel zu kurz kommt, ist wieder Wissen darüber, wie vielfältig auch ein Zinsmarkt Anleihen sein können. Weil wenn ich eine Anleihe sage, dann denken die meisten wahrscheinlich erst einmal an irgendeine Staatsanleihe. Ne? Bundesrepublik Deutschland, Amerika, wie auch immer. Die wenigsten denken dann an, ist das wieder irgendein Beispiel, an inflationsgeschützte Anleihen, die gerade in der Zeit, als die Inflation so hoch schoss, natürlich was ganz anderes sind als eine normale Anleihe. Das sind auch wieder Themen, die im Coaching vorkommen. Wo ist der Unterschied? Warum ist Inflation so ein großes Problem? Und wie kann ich mich dagegen schützen? Viele sagen, ja, da kauf Gold. Der Zusammenhang ist nicht ganz so zuverlässig, wie man denken mag. Aber zum Beispiel eine inflationsgeschützte Anleihe, zu wissen, dass es eine solche gibt oder solche gibt, die ich auch als Privatinvestor kaufen kann, ist das schon mal ein Wert an sich. Und dann kann ich natürlich, wenn ich das grundsätzliche Oberwissen habe, um das vernünftig einzuschätzen, okay, das Risiko, dass jetzt Inflation richtig rapide anzieht und so weiter, steigt, also tausche ich im Zweifel meine normale Anleihe in eine inflationsgeschützte. Um solche Punkte geht es und die machen den Erfolg aus und nicht, ob du Daimler statt BMW hast. Das ist völlig egal.
Babak, ich glaube, dass damit lassen wir es jetzt, weil ich glaube, jetzt hat jeder kapiert, also ich habe zumindest kapiert, okay, was bedeutet denn selbstbestimmt? Selbstbestimmt bedeutet für mich, okay, dass ich Wissen ansammle, dass ich weiß, es gibt unterschiedliche Anlageklassen, in dem Fall 4 plus vielleicht noch Immobilien, je nachdem, muss man drüber nachdenken und genau das kann man für sich erarbeiten, das kann man mit dir arbeiten und wenn du da draußen Bock hast und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass genau der Moment ist, wo du sagst, hey, jetzt habe ich aber noch 212 Fragen, die werde ich jetzt hier nicht stellen, die kannst du im Babak bitte 1:1 fragen, weil ich habe noch eine Frage, nämlich die gefürchtete am Ende. Musik oder Film? Hast du ein Faible für eins von den beiden?
Jetzt werde ich Anwalt. Kommt drauf an. Nein, kommt drauf an, worauf die Frage jetzt
abzielt. Ja, das sage ich dir erst, wenn du eine Antwort gegeben hast.
Ich komme klar. Aber dann würde ich eher, ich bin jetzt in beiden nicht so sonderlich aktiv, würde eher sagen Musik.
Musik, okay. Wenn es ein Musikstück gibt, das für dich steht, für dein Leben, für das, was du erlebt hast, welches wäre das? Was würdest du jemandem vorspielen, der sagt, hey, ich habe nur einen Musiksong, den ich dir vorspielen kann, um mich zu charakterisieren, damit du mich ein bisschen kennenlernst. Was wählst du aus? Was hören wir?
Da würde ich mal sagen, weil mir das sehr oft durch den Kopf geht, das hat gar nicht mehr, ja, der Koch charakterisiert mich vielleicht auch ein bisschen. Temptations, Papa was a Rolling Stone.
Ah, Papa is a Rolling Stone. Babak, herzlichen Dank für das Interview. Hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube, da war eine Menge dabei. Dank dir.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Sehr gut. So, das war's wieder für heute. Fast 50 Minuten geballtes Wissen und ich glaube, du hast jetzt eine Idee, das ist der Plan, was das Thema Selbstbestimmt und Investition, wie das zusammengebracht werden kann. Und wenn du Bock hast, da mehr darüber zu wissen, findest du in den Shownotes alle Informationen zum Babak, wie du mit ihm Kontakt aufnehmen kannst, wie du auch die Sachen beziehen kannst, von denen er eben gesprochen hat, wie du seine Blogs lesen kannst, all das kennst du. So, wenn du eine Idee hast, wenn du sagst, super cool, ich hätte noch folgende Frage gern gehört oder du sagst, vollkommener Bullshit, was ihr da erzählt habt, weil, dann möchte ich darüber in den Kommentaren wissen, schreib mir eine Mail, mach auch immer, was du da möchtest, ich möchte es gerne erfahren und dann leite ich das gegebenenfalls auch zum Babak weiter und dann guck mal, wie wir dir vielleicht helfen können. Und wo wir beim Helfen sind, herzlichen Dank fürs Gucken. Nächste Woche, Donnerstag, geht es wieder um ganz was anderes und ich bin froh und freue mich darauf, wenn du dann wieder dabei bist. Eine gute Woche für dich, bis bald, tschüss.